Es ist Samstag, der 20. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute sprechen wir ein bisschen über das, was unter der Woche so liegen geblieben ist, aber halt eben auch über das, was so im Feuilleton, in der Popkultur, was gesellschaftlich uns bleischwer auf der Seele liegt. Und zu diesem Zwecke habe ich zwei Gäste eingeladen, die auf den ersten Blick ausgesprochen unterschiedlich erscheinen, auf den zweiten und dritten auch, aber das macht es ja auch so spannend. Sie ist Zeitkolumnistin, Bestseller-Autorin, ist eine intellektuelle Kapazität im deutschsprachigen Raum. Er ist Joko Winterscheid und hat mit ihr zusammen jetzt einen Podcast. Sunset Club oder Club? Hilf mir mal kurz. Sunset Club, ne? Ist doch wohl korrekt,
oder? Da sind wir nicht so
Sunset
genau.
Club.
Haben wir da ein richtiges
Wording? Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Ich glaube, man kann machen, was man möchte.
Ja, das ist ja, wir wollen da keine Regeln vorgeben.
Anything goes.
Sie hören Sophie Passmann und Joko Winterscheid. Ich heiße euch herzlichst willkommen.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Sehr.
Zunächst einmal gefragt, bevor wir, wie sagt man so schön, in medias res gehen, könnt ihr in einer kurzen Fassung mal sagen, wieso ausgerechnet ihr beiden einen Podcast zusammen macht?
Nein.
Ich schon. Das ist unsere Dynamik sehr gut zusammengefasst.
In kurz gefasst? Okay, gut, da bin ich gespannt.
Die Kombination ist auf den ersten Blick seltsam und aufs zweite Hören sehr warmherzig und ich glaube, das macht uns Spaß daran.
Wir sind ja so frisch im Game, dass sich das irgendwie auch noch für uns so ein bisschen findet, aber die Beschreibung finde ich sehr passend. Wir sind beide sehr überrascht davon, wie warmherzig wir in diesem Podcast miteinander umgehen und ich fand die Beschreibung gerade, das fand ich gut. So,
danke.
Ich würde das mir notieren wollen und würde dich ab sofort zitieren.
Und du hast wahrscheinlich auch einfach gedacht, Joko, du wolltest mal mit jemandem einen Podcast aufnehmen, wo du nicht drei Folgen später plötzlich Küchenbrettchen vertreiben musst. Und das ist doch toll, oder?
Du wirst lachen.
Der Künstler verweigert wohlweislich die Aussage.
Ich habe aber schon die ersten Pitches zu Sophie geschickt, was wir machen könnten, was so mögliche Verlängerungen aus diesem Podcast werden. Aber dafür ist es vielleicht ein bisschen zu früh. Wie du weißt, bin ich sehr ungeduldig.
Wobei ich war ganz erstaunt und ganz gerührt, dass wir nach der ersten Folge schon diese tolle Community-Dynamik hatten, dass auf einmal Leute Memes gebastelt haben zu Sachen, die wir in der Folge erzählt haben. Das fand ich ganz, ganz toll. Deswegen, ich glaube, wir sind nur noch wenige Folgen entfernt von einer eigenen Kitchen-Ad, die wir rausbringen.
Gucken mal, wer da spricht.
Durchschnittlich sein. Jasmin Embarek entdeckt das Generische. So ist es in der Zeit geschrieben. Unsere Kolumnistin hat sich vorgenommen, ganz normal zu sein. Nicht so einfach, findet sie. Haben Sie sich auch schon mal über Ihre eigene Durchschnittlichkeit geärgert? Ich glaube, Sie lügen, wenn Sie jetzt Nein sagen. Wir alle wollen was Besonderes sein. Ich schließe natürlich von mir auf Sie. Manchmal denke ich, wenn ein paar Sterne anders gestanden hätten, hätte ich schon was Weltbewegendes geschafft. Wenn ich richtig gefördert worden wäre, wäre ich schon Selfmade-Millionärin oder die beste Dessertköchin Berlins. Also Jasmin Embarek bemüht sich um das Durchschnittlichsein. Ich kenne Jasmin. Ich möchte behaupten, da ist sie also schon krachend gescheitert. Wie erfolgreich bist du im Durchschnittlichsein, Sophie?
Ich glaube, nicht so gut, ehrlich. Also ich glaube, das wäre jetzt genauso kokett, wie der Text von Jasmin es ist. Weil Jasmin natürlich total außergewöhnlich ist. Ich habe mit jedem Text von Jasmin dasselbe Problem. Immer wenn sie Texte schreibt, hat sie weniger Zeit für Instagram und für deinen Podcast. Deswegen denke ich immer so, wenn du 26 Stunden im Tag hättest, dann wäre ich zufrieden damit, wenn du Texte rausbringst. Aber ich möchte noch mehr Instagram-Stories über Mode von ihr sehen. Ich möchte alles von ihr konsumieren. Sie ist natürlich überhaupt nicht durchschnittlich.
Super, oder?
Aber ich finde es ganz gut, wenn so im besten Sinne seltsame Leute, also wirklich im besten Sinne seltsame Leute wie Jasmin, darüber schreiben, dass die trotzdem auch gerne mal Avocado-Toast essen und Sportschau gucken. So stelle ich mir jetzt vor, was sie als durchschnittlich bezeichnet. Weil dann hat man weniger schlechtes Gewissen.
Ist der Avocado-Toast schon ein Ausweis von Durchschnittlichkeit?
Das
also in Castrop-Rauxel, da wo ich herkomme, wäre das
hast
natürlich schon...
Hast du noch nie erzählt? Kommst du aus Castrop-Rauxel? Ich dachte, du bist Norddeutscher.
Ja, my ass. Ich glaube, der Avocado-Toast, also in Castrop-Rauxel, wäre das schon also so dermaßen avantgardistisch. Wobei, das stimmt gar nicht. Mein Bruder hat vor ein paar Jahren auch schon Vollkornbrot mit Avocado und Schafskäse gegessen, als ihm nämlich eine neue Diät verordnet wurde. Und danach danach haben ihm nicht mehr die Knie wehgetan. Ist doch auch schon mal beruhigend zu wissen.
Das mache ich dann demnächst auch. Aber gäbe es Läden in Castrop-Rauxel, wo man das essen kann? Das ist ja das eine, wenn du als Bruder sagst, pass mal auf, isst das mal. Weil ich finde, das ist ja durchaus die Frage nach, könnte ich in Castrop-Rauxel irgendwo reingehen und sagen, ich hätte hier gerne ein Poached Egg.
Weil meine Knie tun weh.
weil meine Knie weh tun. Und dazu hätte ich gerne irgendwie noch eine Dinkelbrotscheibe getoastet mit ein bisschen Avocado. Ich muss auch gerade schmunzeln, als du meintest, das ist ja schon wirklich so der Durchschnitt überhaupt geworden.
Ich glaube, das hat auch schwer damit zu tun, was man als Durchschnitt definiert.
Absolut,
weil
und da, wo ich herkomme, ist das sehr weit oben angesiedelt.
Also ja, bei mir, da wo ich herkomme, um jetzt auch noch mal ein bisschen herkunftskumpelig zu sein, ich komme vom Niederrhein, wäre Avocado-Toast natürlich auch seltsam, aber diese ganzen Beispiele, die sie in dem Text bringt, der wirklich wie jede von diesen Kolumnen, im Entdecken-Ressort übrigens, liebe Kollegen, ist, das hat natürlich eine andere Grundgesamtheit von Gesellschaft zugrunde als jetzt Castrop-Rauxel oder Niederrhein, weil sie redet von beste Dessertköchin sein. Das ist jetzt nicht der Traum, den man, glaube ich, in meiner Heimat hat, sondern es geht schon ein bisschen um diese Allergie in Berlin, irgendwas zu machen, was alle anderen auch machen, weil da isst man ja auch kein Avocado-Toast, ohne sich über sich selbst lustig zu machen, weil man auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken will, dass man genauso ist wie alle anderen, die anders sind als alle anderen.
Das ist ja auch ein bisschen das, was vor so ein paar Jahren aufkam, als man auch in Berlin den Filterkaffee für sich wiederentdeckte, weil man des Flat Whites überdrüssig war. Also diese Sehnsucht nach einer Normalität, die vermutlich sogar ein bisschen der Elterngeneration sich angleicht, die spürt man natürlich immer, also das ist so ein bisschen das so, wenn Reiche sagen, Geld bedeutet mir nichts. Also da, wo du bist, wo es tausende Optionen gibt, da möchte man am liebsten so das Leben als Röhrenfernseher wieder erfahren. Aber da, wo halt die Optionen gar nicht so groß sind, da sehnt man sich natürlich dann schon nach dem Avocado-Brot. Weil die Knie wehtun.
Ich würde es aber von der anderen Seite auch nochmal betrachten wollen, weil das Tolle ist doch, dass es noch so Orte gibt, wo dieser, sag ich mal, vermeintliche Standard des eigenen Lebens noch gar nicht angekommen ist. Also wie gut ist es, wenn du eigentlich an einen Ort fährst, wo du feststellst, ah, das, was ich jetzt hier gerne so als Durchschnittsmensch oder als Durchschnittswelt aus der Welt, aus der ich dann komme, gerne konsumieren würde. Das gibt es hier gar nicht und man sich nochmal so einen richtigen Schritt zurückorientieren muss. Und ich finde wirklich die Faszination an dem Text auch, dass es ja irgendwie so eine gute Brille ist, die sie da aufsetzt, weil man natürlich auch nochmal allen so klar den Spiegel vorhält, aus der Haltung heraus zu sagen, alleine wenn die Sterne anders gestanden hätten. Ich habe auch die feste Überzeugung, dass ich ein hervorragender, allein aufgrund meiner Größe, Torwart gewesen wäre im Fußball.
Ja.
In meinem ersten Spiel habe ich 18 Tore durchgelassen, durfte danach nie wieder ins Tor und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Karriere von Manuel Neuer ermöglicht habe.
Da gehe ich fest von aus.
Ich auch.
Ja, du auch, ihr beide.
Stell dir vor, ich hätte jetzt einen Podcast mit Manuel Neuer.
Ja,
das wäre seltsam.
Gut.
Ich finde aber
dann hätte ich ein Haus am Tegernsee.
Da gibt es gute Restaurants.
Ja, bis auf Überfahrt, da muss man sehr vorsichtig sein. Ne?
Ja, ja, das,
da
sollte man
so an, oder?
Einmal kurz eine Abbiegung Richtung Christian Jürgens. Ich habe fasziniert festgestellt, dass der zufälligerweise auch vor 2 Wochen in Betriebsurlaub gefahren ist. Ich habe nämlich seine Instagram-Seite angeschaut, weil ich dachte, mal gucken, hat er ein Selfie gepostet in letzter Zeit? Und der hat, glaube ich, 2 oder 3 Tage, bevor der Spiegelartikel rauskam, hat er 2 Wochen Urlaub angekündigt. Grüßt euch, liebe Grüße, ciao. Naja.
Ach, Zufälle. Wirklich? Er wusste schon, was kommt und hat gesagt...
Ich gehe fest davon aus, dass er nicht durchgesickert sein wird.
Ich meine, spätestens wenn du hörst, dass irgendwie der Spiegel alle Mitarbeiter zum Personalgespräch bittet, weißt du, das könnte nochmal eng werden. Kann es eigentlich sein, dass wir demnächst keine Filme mehr gucken und nirgendwo mehr fressen gehen können, weil der Spiegel andauernd alle Mitarbeiter befragt und jetzt die Leute durchgecancelt werden? Was bleibt denn am Ende noch? Sophie, wo wir gerade dabei sind. Ne? Was lässt uns der Spiegel denn noch?
Ja, was lässt der Spiegel? Der Spiegel ist am Ende das Problem, weil die schreiben nämlich auf, was ist. Würden die das mal nicht sagen, was ist? Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, also natürlich sind das total wichtige Recherchen. Ich bin nicht zu Ende überzeugt, dass es immer der richtige Weg ist, diese Einzelpersonen-Recherchen zu machen. Die knallen natürlich auf eine gute Art, gerade bei Til Schweiger, weil der im Gegensatz zu Christian Jürgens
total.
Ein echter Promi war, also ist, um Gottes Willen war. Es entsteht aber auch schnell der Eindruck, als wäre jetzt auf die Gastrobranche bezogen Christian Jürgens das Problem und jetzt haben wir den nicht mehr. Und man muss nur einmal mit irgendjemandem, der in der Gastrobranche arbeitet, reden, um festzustellen, das ist ein viel größeres strukturelles Problem. Und ich glaube, das, was so ein bisschen einreißt, ist, dass man versucht, Gesichter zu finden für diese Debatten und auch für MeToo und Machtmissbrauch. Und das kann schnell dazu führen, dass man auch denkt, so, jetzt haben wir den Jürgens und den Schweiger weg, jetzt hat weder die Film- noch die Gastrobranche noch ein Problem. Und das ist so ein bisschen gefährlich, finde ich. Und das ist auch so ein bisschen faul. Und ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die so ein bisschen dankbar drum sind, dass man jetzt nur den Jürgens und den Schweiger mal kurz im Spiegel gelesen hat, weil dann muss man sich über die vielen, 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 vielen anderen Leute, die sowohl in der Film- als auch in der Gastrobranche die Leute zusammenschreien, nicht mehr so richtig kümmern. Und das finde ich eine schlechte Entwicklung.
Stimme ich komplett zu. Das fällt mir, also ja, in der Gastrobranche, da gibt es ja kultige Schreisszenen. Tim Raue bölkt die Leute an. Gordon Ramsay ist bekannt und gefeiert dafür, ein totales Arschloch zu sein. Mir fällt es immer auf im Zusammenhang mit Gerhard Schröder, wo man immer das Gefühl hat, wenn wir Gerhard Schröder nur aus der Partei schmeißen, dann muss niemand in der SPD sich mehr über das mit dem problematischen Russland-Verhältnis auseinandersetzen.
Ja, es ist ja auch so komisch, weil es ist ja richtig so, dass man diese Leute zum einen auch öffentlich anprangert, wenn es saubere Recherchen sind. Zum anderen, da würde ich dann aber fast mich eher über den Spiegel als über irgendeine Branche ärgern, ist ein starkes Wort, weil die natürlich gerade in Sachen MeToo mit die wichtigste Arbeit machen in den letzten Jahren. Ich glaube, es lässt sich nur darüber diskutieren, ob das publizistisch die sauberste und zielführendste Art und Weise ist, weil man hätte auch noch 6 Monate weiter recherchieren können und einen Artikel machen über den ein oder anderen 3- oder 2-Sterne-Koch, der zwischendurch gerne mal entweder in Schritte langt oder gerne auch mal Leute zusammenschreit. Dann hätte man zwar, er würde es weniger knallen vielleicht, aber es wäre halt auch ein bisschen mehr noch sagen, was ist.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Helmut Berger ist gestorben mit 78. Er war sein eigener bester Feind, so schreibt es Adriano Sack in der Welt. Er ist übrigens, das fand ich besonders toll an dem Artikel, Adriano Sack ist Ressortleiter Stil in der Welt. Normalerweise sind sie ja alle immer irgendwie Chefreporter Freiheit. Auf der Höhe seines Ruhms in den 1970er Jahren galt er als schönster Mann der Welt, was man sich in seinen letzten Lebensjahrzehnten nur mit Mühe vorstellen konnte. Aufgespannt von Alkohol und Drogen, stammelnd und noch immer von seinem eigenen Glanz verzaubert. Der sprichwörtliche Autounfall, bei dem man nicht wegsehen kann. Joko, wie überrascht warst du über die Meldung, dass Helmut Berger gestorben ist? Oder erfährst du es gerade von mir?
Nee, ich habe es tatsächlich gestern vernommen. Und es hat mich tatsächlich, das ist so ein bisschen die Frage, die über dem Artikel steht, ist tatsächlich genau die Frage, die ich auch kurz im Kopf hatte. Ah, okay, er war noch da, aber ich bin ein großer Fan gewesen auf der Ebene von, wie faszinierend dieser Charakter gewesen ist, was er für eine Geschichte hatte, wo der überall gewesen ist.
Ja.
Dass er dann irgendwann im Dschungelcamp auflief, hat mich sogar richtig getroffen, weil ich dachte mir so, Mann, Alter, du bist irgendwie so ein und er war ja wirklich auf einer Ebene ein
Weltstar.
Grand Seigneur. Ich fand, er war immer sehr, sehr stilvoll und ich finde, ich mag so Charaktere, die in so Eskapaden auch leben, also gar nicht so verheimlichen, dass sie Drogen genommen haben, gar nicht verheimlichen, dass sie zu viel trinken, sondern er das Leben so in vollen Zügen genossen hat. Und ich finde, das hat man ihm angesehen, das habe ich auch immer sehr gemocht. Und ich erinnere mich auch noch, ich habe das erste Mal von ihm irgendwie, natürlich jetzt nicht über Visconti-Filme oder so mitbekommen, sondern habe ihn bei Schmidt sitzen sehen. Und Schmidt hat, also Harald Schmidt, der große Late-Night-Talker.
Wie wir alle.
Ja, aber vielleicht wie wir alle oder wie viele zumindest. Und da weiß ich noch, dass Schmidt ihm die großartige Frage gestellt hat, was haben sie denn gemacht auf dem Weg hierhin? Und dann hat er das so versucht, so runterzuspielen, dass Schmidt die Antwort nicht haben wollen würde. Und Schmidt ist aber hart geblieben und hat er gesagt so, na gut, ich habe im Aufzug onaniert. Und das fand ich irgendwie, da saß ich da als kleiner Bub vom Fernseher und dachte mir so, was für ein gerader Typ, dass er das einfach so raushaut. Und auch so keine Ressentiments in anderen Themen gehört. Es gibt auch die legendäre Geschichte von ihm. Und das ist so, ich finde, alleine wie es aus mir raussprudelt, was der für ein Leben gehabt hat, ne, wie er beim Rotkreuz
der Rosenball.
Ja, in Monaco, ne, wo er irgendwie so viel Drogen konsumiert hat, dass er sich in seinen weißen Anzug geschissen hat.
Wirklich,
ja. Und er dann die Leute bat, die Fenster zu schließen, weil dieser muffige Geruch müsste ja wohl vom Hafenbecken Monacos kommen. Und hat den Abend halt da, er wusste, er kann nicht mehr aufstehen. Also er hat auch
er war ja auch der Tischnachbar, also nicht die Tischdame, sondern der Tischherr von Caroline von Monaco damals beim Rotkreuz, beim Rosenball und hatte einen weißen Anzug an. Genau. Und wegen des schlechten Kokains hat er sich schon frühzeitig am Abend in die Hose geschissen. Toll, oder?
Sophie, ja.
Ich bin wirklich spannend.
Meine Damen und Herren, Sie sehen Sophie Passmann aufrichtig erstaunt und gleichermaßen begeistert.
Der hat sich eingeschissen?
Ja. Und er hat das aber auch ganz öffentlich erzählt. Also das ist das, was ich an dem so mag. Das ist jetzt kein Geheimnis, was Micky oder
also
ich...
Also nicht an dem Abend, er hat es Jahrzehnte später erzählt, genau, muss man auch sagen. Also er stand nicht auf und hört zu, Leute, ich habe mich eingeschissen, sondern er hat es Jahre, Jahrzehnte später erzählt.
Gibt es eine Biografie über Helmut Berger, eine tolle?
Oh, das ist sehr gute Frage.
Da kann man doch mal die HörerInnen, ja, weil das klingt nach jemandem, über den ich wirklich gerne meine Biografie lesen möchte.
Also es gibt derzeit nur YouTube-Links, das ist ja die moderne Biografie. Joko hat es ja richtigerweise gerade schon gesagt, also man liebt solche Stars gar nicht so sehr für die Visconti-Filme, über die er ein Weltstar wurde und auch zwischenzeitlich der schönste Mann der Welt, was mit seinem Schauspiel ja auch nur bedingt zu tun hat, aber das sei mal nur am Rande erwähnt. Er ist aber dann später in so eine Kinski-hafte Eskapaden-Berühmtheit, ja, übergetreten. Das heißt, das ganze Werk wird natürlich jetzt, also bei Twitter und sonst wo, natürlich in erster Linie gefeiert über YouTube-Links, dieses guck mal da, da war er bei Helmut Schmidt, guck mal da, stand einer von SternTV bei ihm vor der Tür und da hat er so ein bisschen gelallt. Jetzt die Frage, Sophie, wie viele Chancen hat Til Schweiger in eine derartige Berühmtheit überzutreten, über kurz oder lang?
Ja, das ist natürlich so eine berühmte, halbgaggige Beisenherzfrage. Leider, ja, glaube ich, dass diese Art von Kultkünstler kann es dann doch auch wirklich nicht mehr geben, weil zum Teil gehört zu dieser Art von Kultigkeit natürlich immer Grenzüberschreitung. Und ja, Grenzüberschreitung ist natürlich eigentlich immer nur mit Abstand von 30 Jahren, wenn man sie in der Form von YouTube-Videos sich anschaut, ein bisschen kultig. Deswegen glaube ich, die Chance ist so ungefähr bei null. Und gleichzeitig stirbt vielleicht auch der Typ Künstler aus, der einen Nachruf vom Stil-Ressortleiter bekommt. Weil das ist ja eigentlich das Ziel, das sei. Also wenn ich ja sterbe irgendwann, was vielleicht passiert, bin noch nicht sicher. Und dann einen Nachruf zu bekommen vom...
Wir wollen es nicht hoffen, aber das Schicksal könnte dich ereilen.
Stellt euch vor, man kriegt einen Nachruf vom Ressortleiter Stil. Das ist doch eigentlich das aller coolste.
Kommt drauf an, wofür man stand im Leben, aber ja.
Naja, klar, wenn du jetzt Spitzenpolitiker warst und irgendwie den Nahostkonflikt gelöst hast, würde ich auch nicht gerne über die schmal geschnittenen Anzüge lesen. Aber jetzt in meinem Fall, kommt drauf an, wo man sich einscheißt, ne?
Ja, das stimmt, das ist...
Stell dir vor, jetzt seit 20 Jahren, ich habe mich während der Apokalypse und Filterkaffeeaufzeichnung eingeschissen.
Ach, mach mal das Fenster auf, ihr Schäden. Ihr riecht komisch.
Ihr erlebt mich gerade nachdenkend, ob ich in den rund 700 Folgen, ob mir das schon passiert ist. Also alleine, dass ich die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass es geschehen
und dass
sein
es nicht
könnte
ausschließt, ja, dass du denkst, oh, bei dem einmal war es kurz davor.
Ja, naja, eben, dass ich da nochmal ernsthaft mich mit dieser Frage beschäftige, stellt mir kein besonders positives Zeugnis aus. Aber du hast natürlich komplett recht, was die Grenzüberschreitung angeht. Das erlebt man ja auch bei Klaus Kinski, da war das ja auch so. Er hatte dann, im Grunde genommen war Klaus Kinski posthum einen YouTube-Star, weil alle natürlich immer die berühmten Ausraster hin und her geschickt haben, aber dass der Kerl natürlich ein absolutes Ultraschwein gewesen ist und nach allen modernen und auch richtigen Standards natürlich ein Berufsverbot bekommen hätte, das wird an dieser Stelle natürlich komplett ausgeblendet. Also ja, mag sein, dass diese Art von Star, von Künstler ausstirbt, wobei man andererseits natürlich auch durchaus sagen kann, das Exzessive kann sich ja auch im Werk ausdrücken und nicht in der Arbeit an dem Werk.
Ich finde aber auch bei Helmut Berger, korrigiert mich, wenn ich da irgendwie ein falsches Gefühl habe, und natürlich weiß man nicht, wie er gewesen ist, und auch aufgrund dessen, dass meine Auseinandersetzung jetzt nicht auf einer künstlerischen Ebene, sondern auf einer faszinierenden, zuschauenden Ebene einfach, wer er als Charakter gewesen ist, war. Er hatte aber immer, der war mir zu lieb. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist so, es gibt ja so viele Menschen, also bei den allgemeinen Geschichten, die wir jetzt schon besprochen haben, da überrascht es einen vielleicht nicht, dass dann irgendwann mal was an die Oberfläche kommt, wo man denkt so, ah, guck mal hier, ja, Mensch, hey, wer hätte das denn gedacht? Der Zill, der hat doch immer so liebe Augen gehabt. Wie konnte der das denn tun? Aber ich finde, bei Helmut Berger hatte man immer so, der hat niemandem wehgetan auf einer, auch schon nicht auf so einer Ebene, die nur verbal stattfindet. Also er war immer, fand ich, versöhnlich. Er hatte immer irgendwie das Interesse am Gegenüber. Er war
und
immer
auch eher autoaggressiv, wenn überhaupt. Ne?
Ja,
also so
vielleicht
wie man
sogar das, ja, genau.
Hat.
Und deswegen würde ich jetzt alleine, weil man jetzt gerade Kinski irgendwie auch noch mit ins Rennen geworfen hat, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die für ganz unterschiedliche Dinge bekannt geworden sind. Und ich schätze dann irgendwie Helmut Berger, wie gesagt, ich war wirklich damals, habe ich gedacht, so Helmut, habe ich mir gedacht, was machst du im Dschungelcamp? Weil das hat mich richtig beleidigt, dass dieser unfassbare Mensch da sich irgendwie da nochmal, da gab es natürlich danach auch RTL-Exklusivbeiträge und so, man dachte so, nein, mach das alles nicht, du zerstörst doch nur das Bild, was irgendwie alle von dir hatten. Und bei ihm habe ich immer das Gefühl gehabt, das wäre so jemand gewesen, wenn man so, es gibt ja immer so faszinierende Charaktere, wen hätte man gerne mal getroffen? Also Helmut Berger bei Frischer Rübe hätte mich sehr, sehr interessiert, wie der gewesen wäre. Den Abendessen irgendwo mal zu treffen, das wäre es gewesen.
Verlierer des Tages.
Eine Affäre und ihre Folgen. Wie beschädigt ist Robert Habeck? Das fragt sich nicht nur der Tagesspiegel. Robert Habeck war im Volk beliebt, galt schon als Kanzler ins B. Nun durchlebt er seine bisher tiefste Krise als Wirtschaftsminister. Und da frage ich dich, Sophie, wie beschädigt ist Robert Habeck?
Ich finde diese ganze Affäre, ich glaube, man ist da manchmal so ein bisschen abgestumpft gegen solche, naja, da hat der halt mal seiner Schwester und der Institution seiner Schwester ein bisschen Geld zugeschanzt, all diesen Sachen, also nicht Robert Habeck, sondern hier Greichen. Aber wenn man sich dann einmal vor Augen führt, wie vorsichtig man in seinem eigenen Job, in seinem eigenen Leben ist, wenn es um irgendwelche vermeintlichen Bevorzugungen geht, dann wird das irgendwie alles nochmal brachial. Und wenn ich mir überlege, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich meine Schwester oder wenn ich die Arbeit meiner Schwester in jetzt unserem Podcast featuren würde, würde ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen haben. Da würde ich dich vorher fragen, Joko, ist es okay für dich? Disclaimer, das ist meine Schwester. Und dann hebt man das auf so eine Ebene von Politik und dann will ich eigentlich gar nicht die Person sein, die sagt, Robert Habeck, was ist eigentlich falsch mit dir? Aber es ist irgendwie echt schon schockierend. Und es ist leider auch genauso schockierend, wie man in Kommentaren in der Zeitung liest. Das finde ich auch sehr selten so. Und dann macht man natürlich diesen ganzen Bogen von, kann er jetzt noch Kanzlerkandidat werden? Hätte er Kanzlerkandidat sein sollen bei der letzten Wahl? Hätte Baerbock jetzt, Baerbock jetzt Kanzlerkandidatin sein? Und so mit dem Wissen um diese Affäre hätte man es vielleicht echt andersrum pokern sollen. Und ich muss gestehen, ich war schon damals, ich habe da mein Maul nicht zu sehr aufgerissen, weil man natürlich auch so als Feministin in der Öffentlichkeit oft in einer schwierigen Situation ist, wenn man sich dann aktiv gegen eine Frau oder für einen Mann ausspricht. Aber ich finde, die Grünen hätten das in dem Moment verdient, den aussichtsreicheren Kandidaten zu nehmen. Und der Grund, warum Robert Habeck aussichtsreicher war, war auch blanker Sexismus in der Gesellschaft. Also, dass Annalena Baerbock mit ihrer Fachkompetenz und ihrer Art auf eine Art ja teilweise in Talkshows auch abgesegelt wurde, wie das Merkel vor Jahrzehnten passiert ist, hat natürlich auch mit totalen Vorurteilen gegenüber weiblichen Politikerinnen zu tun. Und mit dem Wissen um diese Affäre hätte man gesagt, hättet doch mal den Habeck damals eingesetzt, hättet das Konzept Parität ein bisschen langfristiger gedacht. Ihr habt auch nicht die Last des gesamten Sexismus im Bundestag auf euren Schultern zu tragen. Ihr könnt ein bisschen was davon auch noch gerne der SPD und vielleicht auch der Linken übrig lassen. Die haben da auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Und dann hätte man jetzt
durchaus,
nochmal vielleicht Baerbock, die sich ja durch eine ganz andere, ruhige Fachkompetenz irgendwie vortut, was man ja hätte erwarten können. Dann hätte man das Ganze tauschen können. Aber ja, es ist so ein bisschen frustrierend für Leute, die sich wünschen, dass die Grünen eigentlich diese leichte Berlin-Blasiertheit loswerden, weil man die unbedingt haben will, auch als starke Kraft. Es ist irgendwie schade. Sad.
Es ist auch dafür schade, finde ich, weil es ja, glaube ich, gerade auch in der ganzen Debatte, da geht es ja um diese ganze Heizarie auch, also die Wärmepumpen von bis Kosten ersetzt man wie und alle unterstellen denen dann auch noch on top, dass das ja auch wahnsinnig schlecht ausgearbeitet gewesen sei oder ist.
Ich glaube, das unterstellt man ihnen, aber tatsächlich, das unterstellt man ihnen nicht zu Unrecht.
Ja,
da würde ich sagen, da gibt es so wirklich auch noch Verbesserungsbedarf.
Absolut, aber ich glaube, das Tragische daran ist ja eigentlich, dass da so jemand versucht hat, eine neue Form der Politik in Deutschland auch zu installieren, nämlich eine sehr transparente, dann da selber dran gescheitert ist, diese Transparenz für sich aufrechtzuerhalten, also in dem Fall Habeck. Und vor allen Dingen wir, glaube ich, am Ende des Tages auch mit der, das klingt jetzt sehr groß, was ich sage, aber mit der Zukunft dieses Landes ja irgendwo spielen, weil all die die Reformen, die notwendig sind und all die Reformen, die man vielleicht irgendwie jetzt auch nicht in einem Konsens schließen kann, die Bereitschaft dafür vielleicht auch, sage ich mal, und das ist ja, finde ich, immer ein großes Politikversprechen, wähle ich die Person und bin bereit, auch durch schlechte Zeiten mit dieser Person zu gehen, vielleicht so ein bisschen wie eine Ehe sogar, ne? Die ist, glaube ich, jetzt dadurch sehr gesunken. Und natürlich ist es von jemandem, der kurzzeitig so gehypt gewesen ist und wo man das Gefühl hatte, oh, endlich mal einer, der es richtig macht. Und dann kommt halt sowas. Das ist dann so, wo man sich auch ähnlich wie bei Helmut Berger ärgere ich mich darüber. Helmut Berger geht ins.
Wo hat sich Habeck in die Hose geschissen?
Wobei warum ist er ins Dschungelcamp gegangen?
Robert Habeck metaphorisch auf dem Rotkreuzball Bundespolitik in den weißen Anzug geschissen, Sophie? Sie?
Danke für diese Frage. Ich möchte eine andere beantworten. Das habe ich in vielen, okay, hab ich in vielen PR-Interviews gelernt,
ja,
mittlerweile.
Super.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Transparenzhinweis von Joko eingehen, weil ich glaube, und das glaube ich auch schon seit ein paar Jahren, dass wir auf eine Art, was den Politikstil angeht, Robert Habeck gar nicht verdient haben, auch als Medienöffentlichkeit. Ich glaube, der wird Jahrzehnte nach dem Ende seiner mit Sicherheit auch noch langen Politikkarriere erst für das gefeiert, was er da etabliert hat, nämlich wirklich eine Transparenz und eine Augenhöhe und eine Bereitschaft, den Leuten und auch Medienmenschen und JournalistInnen zuzutrauen, ihn nicht absichtlich falsch zu verstehen. Das ist für mich der rote Faden, ja, bei Robert Habeck, dass er erstmal jedem Menschen, den er ein Interview gibt, in jeder Talkshow, in der er sitzt, redet er so, dass er dem Gegenüber anvertraut, das, was er da gerade sagt, nicht in den dümmstmöglichen falschen Kontext zu setzen. Und das ist immer wieder Robert Habeck passiert, dass er gesagt hat, ihr könnt ja alle denken, ihr wisst ja alle, was ich meine und ich kann doch einfach mal kurz so reden, wie ich rede. Und immer wieder seit Jahren passiert ist, dass irgendwelche JournalistInnen denken, das Allersmarteste und Allerwitzigste ist es jetzt, ihn aktiv falsch zu verstehen oder ihm zu unterstellen, dass er gerade nicht weiß, was er tut. Und das Einzige, was er seit Jahren versucht, ist, mit Leuten als Politiker auf Augenhöhe zu reden. Und dazu gehört auch, ja, dass man mal eine Flapsigkeit hat oder auch mal eben nicht dieses Pressemitteilungsdeutsch von sich gibt die ganze Zeit. Und dass er damit immer wieder von uns gezwungen wird, uns als Medienöffentlichkeit auf die Fresse zu fliegen, das ist, glaube ich, die große Ungerechtigkeit Robert Habeck gegenüber, was völlig unabhängig ist von den Gesetzesentwürfen übrigens. Ich glaube, da brauchen die Grünen die, ja, SPD, genau wie die SPD die Grünen braucht. Also man braucht eine starke sozialdemokratische Kraft in so einem Gesetz. Jetzt klinge ich wie Olaf Scholz, überweist mir Geld am Ende des Podcasts dafür. Aber das ist etwas, da werde ich, glaube ich, immer eine große Sympathie für Robert Habeck und seinen Politikstil haben, dass der etwas versucht, was es in Deutschland bisher nicht gibt. Ja. Und er scheitert immer wieder an der Dummheit der Menschen und er versucht es trotzdem immer und immer wieder.
Wobei er ja, als er in die Bundespolitik eintrat, für diesen Stil und für diese Rhetorik ja extrem geschätzt wurde. Also dieses, ja, wir Schneise der Verwüstung ziehen wir hinter uns her und den Leuten mehr zuzutrauen. Das kam ja zunächst einmal in den Umfragen.
Aber du machst einen tollen Habeck. Kannst du noch mal ein bisschen?
Putin, Annalena macht's gut.
Und, vielleicht muss man kurz dazu sagen, dass wir sogar dein Gesicht gerade sehen, weil wir per Videoschalte zueinander geschaltet sind und man,
so,
und man sieht, wie du wirklich habeske Gesichtszüge kriegst.
Ja, so kreichen Staatssekretär, Wärmepumpen, SPD, wird immer was geleakt und
das ist ja unglaublich. Immer so,
ich glaube, dein Habeck ist ehrlich gesagt dein bester Politiker.
Ja.
Ich glaube, dein Habeck ist das Beste.
Meinst du?
Und Habeck ist auch ganz nah am
Grün. Kann ich nur hoffen, dass er noch eine Weile so bleibt.
Was soll das?
Ja. Wenn ich eins aus meinem Beginn beim Privatradio gelernt habe, dann, dass man auch noch lange, lange, nachdem Schröder kein Kanzler mehr ist, noch eine gute Karriere dadurch machen kann, dass man im Grunde nur Schröder nachmachen kann.
Ja, mea culpa ist nicht mein Ding. Nein, aber das, was bei Habeck so, das stimmt, also die Rhetorik wurde ungemein geschätzt, weil es etwas Neues war. Das Blöde an der Sache ist jetzt, dass dieser, ich nenne es jetzt auch gerne mal Filz, ja, hier Greichen 1 schiebt Greichen 2 was zu und Greichen 3 sagt ihr, Greichen 2 gibt mir auch nochmal was. Das ist dann natürlich der alte Stil, für den er noch nicht mal zwingend was kann, aber es entsteht bei den Leuten der Eindruck, und das reicht ja schon, ja guck, am Ende sind sie doch alle gleich. Und das auszuräumen, das zu beseitigen, ist natürlich eine Aufgabe, an der Habeck möglicherweise auch scheitern könnte. Und das tut mir für ihn auch leid, weil ich mich da auch anschließe. Ich schätze ihn sehr und sehe natürlich überhaupt, weil wir alle ja immer in Momentaufnahmen denken und vor allen Dingen schreiben. Ich sehe natürlich auch diesen Kanzlerzug und all das natürlich überhaupt noch nicht abgefahren, weil wir gar nicht wissen, was noch alles auf uns zukommt, wie die Dinge sich noch entwickeln werden.
Habeck kann Kanzler.
Habeck kann Kanzler.
2025 ist noch viel Zeit, da wird noch viel passieren. Zwischenzeitlich ist er hochgelobt gewesen, jetzt ist er gerade. Das glaube ich auch, da wird noch was kommen. Das finde aber trotzdem auch noch in dem Gesamtkonstrukt deutsche Politik, wenn man sich jetzt mal anguckt, ne, da leistet sich einer seinen, sag ich mal, ersten wirklichen Lapsus. Ja. Wie lange haben wir unter einer Politik noch nicht mal gelitten, weil wir es gar nicht als Leiden wahrgenommen haben, wo einfach links und rechts so viel Scheiße gebaut wurde und wir haben es einfach erduldet und jetzt ist da jemand und das ist vielleicht das Verhängnisvollste, der will es anders machen und kriegt am Ende dann dafür auf die Fresse, weil er einen anderen Weg geht und auf einmal trotzdem so scheint wie alle anderen auch.
Das ist so eine Krankheit, die ich, seit ich irgendwie in der Öffentlichkeit über Feminismus rede, wahrnehme, dass wenn man versucht, mit Ansage etwas besser zu machen, dass man härter auf die Fresse bekommt, wenn man es dann mal nicht schafft. Ja. Der Versuch wirkt auf einmal nicht mehr glaubwürdig, weil das, was da passiert bei den Grünen, das ist ja im Grunde ein Achtel von dem, was wahrscheinlich jeden Tag innerhalb des Seeheimer Kreis in der SPD passiert. Nur die, nur die SPD macht halt keinen Hehl daraus, dass im Grunde jeder Mann aus Niedersachsen, der im weitesten Sinne einen Anzug tragen kann, irgendwie Karriere in dieser Partei machen kann. Da wird man schon für sorgen. Und die Grünen sind natürlich wirklich im Vergleich dazu eine Anti-Klüngel-Partei. Und natürlich, das macht den Klüngel an sich nicht besser. Die Härte, mit der gerade darüber aber geurteilt wird, finde ich, ist schon auch hämischer und auch unangebrachter, weil wir haben von euch was Besseres erwartet und dass ihr einmal jetzt zu Recht dafür auf die Nase fliegt, das sorgt dafür, dass wir euch gar nicht mehr glauben. Das finde ich eine ungute Logik.
Ganz weit vorne.
Jetzt kommen wir mal zum Robert Habeck des Pop. Harry Styles Konzert in München, Betrüger und Giftmänner, das sind die anderen, so schreibt Anja Rützel im Spiegel. Harry Styles, der gendergeschmeidige, glitzernde Popstar, begeistert in München mit Fürsorge-Pop und freundlichem Erotikangebot und weckt dabei einen überraschenden Wunsch, man würde hier gern dazugehören. Da beschreibt Anja Rützel etwas, das habe ich noch nicht erlebt als Konzertbesucher, aber als KonzertbesucherInnen bekannter. Und wer auch immer auf einem Konzert von Harry Styles war, kam beseelt daraus, irgendwas zwischen, würde ich sagen, Musical-Besuch und Disneyland. Oder auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch noch Grünen Parteitag auch noch mit drin. Also irgendwie dieses Gefühl, du bist in Ordnung, du kannst hier alles sein. Und nebenbei wird auch noch Musik gespielt. Ich weiß nicht, war jemand von euch mal beim Harry Styles Konzert? Euch beiden traue ich es zu.
Vielen Dank. Ich muss auch los.
Und nein, ich würde sogar gehen, aber mit Tochter.
Ich hätte es mir tatsächlich auch sehr gerne angeschaut. Ich war leider nicht in der Stadt, habe aber natürlich aufgrund dessen, dass ich in München lebe, sehr viele Freunde, die auch dort waren. Und alle, also ich habe selten so viele beseelte Menschen gesprochen, die sagen, es war so schön. Er hat wohl noch mit irgendwem Happy Birthday gesungen, weil da irgendwer sein Schild hochgehalten hat, Today is my birthday, wo ich mir auch denke, ja, klar, das Schild würde ich auch hochhalten, wenn ich auf ein Konzert von Harry Styles gehe.
Das ist richtig.
Today my bank account was blocked, vielleicht kann er das auch noch lösen. Ich muss sagen, ich kann diesem Typen wahnsinnig viel abgewinnen. Mhm. Er hat sich so ein eigenes, ich hasse das Wort Ökosystem, aber ich glaube, man kann es nicht anders beschreiben, er hat sich so ein eigenes Ökosystem gebaut. Der ist einfach in einer Welt, wo alles irgendwie schon durchdekliniert war, was Pop-Rock-Geschichte angeht, hat er sich nochmal vielleicht alte Sachen von Queen oder so angeschaut, ich weiß es nicht, aber ich finde den einen faszinierenden Charakter und dass er einfach so ein inklusives Konzert da spielt, wo er sagt, so Leute, wir sind alle cool miteinander, ich bin eigentlich auch kein Stück besser als ihr, was natürlich alle dann immer propagieren, wenn sie da oben stehen, aber ich möchte ihm all das glauben, was er da macht, aus dem einfachen Grund, weil es schön wäre, wenn es so wäre.
Bist du dem genderfluiden Charme von Harry Styles auch auf den Leim gegangen, Sophie?
Ja.
Sie trägt manchmal Perlenketten, habe ich schon gesehen.
Ich bin eine verrückte Maus, manchmal trage ich eine Perlenkette. Ich finde Harry Styles Musik ganz toll und ich finde, der macht erstmal mit seiner Musik und mit seinen Konzerten Leute glücklich, Punkt. Ich finde, das kann man einfach mal so festhalten und dann kann man sich sehr darüber freuen, dass vor allem auch heute Morgen im Hotel beim Frühstück habe ich ein sehr glückliches, würde ich mal sagen, 14-jähriges Mädchen mit einem Harry Styles Tourpulli gesehen.
Ich dachte, du sagst mir jetzt, saß Harry Styles da und er war wirklich, er war genauso, wie man sich ihn vorstellt.
Und die wirkte ganz glücklich und ganz zufrieden und hat diesen Pulli stolz getragen und ich finde, die Ebene kann man einfach mal unberührt lassen und dann kann man mit dem ganzen Feuilleton-Zynismus anfangen und mit dem fange ich jetzt an.
Ja, bitte, ja, endlich. Feuilleton-Zynismus.
Also Harry Styles macht natürlich das, was queere, schwule Künstler seit Jahrzehnten machen. Er macht nur deutlich mehr Geld damit, weil er so ungefähr so heterosexuell und weiß ist, wie man nur sein kann. Er zieht sich halt ein Paillettenkostüm an und sagt, das ist jetzt genderfluid und deutet immer wieder an, ich bin vielleicht auch bisexuell, datet aber die ganze Zeit nur weiße Topmodels. Weibliche Topmodel.
Ja, super, ne? Ja, oh, entschuldige bitte, das ist mir jetzt völlig aus mir rausgebrochen.
Ja, natürlich, es ist ja
good
for him, aber ich finde den Vorwurf des Queerbaitings da schon sehr angebracht, dass er deutlich mehr Erfolg...
Ist das ein Wort, Queerbaiting?
Ja. Wenn man immer wieder so tut, als würde man Teil einer queeren Community sein.
Ja, verstehe ich, danke.
Also, Entschuldigung.
Naja, aber ganz, ganz kurzer Einwurf und dann möchte ich, dass du unbedingt weiter ausführst, aber da komme ich jetzt natürlich um die Ecke und sage, ja, Queerbaiting, verstehe, ich verstehe den Vorwurf, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wir kommen ja auch aus Zeiten, in denen Männer gesagt haben, Gottes Willen, ey, ich bin doch kein Homo. Also um Gottes Willen, haltet mich bloß nicht dafür. Da ist doch jemand, der da so offen und frei und inklusiv ist und so auf die Bühne tritt. doch nicht der Feind, oder doch?
Da hast du absolut recht. Ich glaube, das ist dann auch wieder der Moment, wo ich eine Abbiegung machen würde, weil wir können uns nicht wünschen, den ganzen Tag, auch so als feministische Bubble, dass Männer, vor allem auch heterosexuelle Männer, dazulernen und ihre quote-unquote toxische Männlichkeit hinterfragen und dann macht Harry Styles es und dann sagt man, nee, also das ist jetzt irgendwie auch unglaubwürdig als weißer heterosexueller Mann. Ich glaube, teilweise mein Magenschmerz rührt daher, dass er Möglichkeiten und Plattformen bekommen hat, so medial, die mit dem Subtext ihm freigemacht wurden. Guckt mal, er bereitet da gerade einen Weg für Männer.
Ja.
Damit meine ich nicht die Konzerte, weil das ist als Künstler, als Musiker das, was er erreicht hat. Diese Fans sind seine Fans, die wären auch seine Fans, wenn er vielleicht keine Pailletten-Gucci-Jumpsuits tragen würde. Ich meine damit so ganz konkret als Beispiel zum Beispiel dieses Vogue-Cover, wo er ein Kleid getragen hat.
Mhm.
Das war das erste Mal, dass ein Mann auf einem Cover ein Kleid getragen hat. Das stand streng genommen nicht Harry Styles zu. Es gab da schon ganz viele seit Jahrzehnten
Billy in Paul.
Der Billy Porter, bestes Beispiel, der ist auf dem Red Carpet seit tatsächlich Jahrzehnten teilweise in Kleidern aufgetreten. Und Billy Porter war eine der Hauptrollen von Pose, einer der größten Netflix-Produktionen der letzten Jahre. Das heißt, der ist auch nicht irgendwie zweite, dritte, vierte Reihe. Und dass man ausgerechnet Harry Styles dann in ein Kleid dahinstellt, zufällig dann, wenn ein Album rauskommt und sagt, das ist der erste Mann, das ist der absolute Wahnsinn, was der hier alles tut für Männer auf der Welt. Das ist so ein Moment, wo ich das als ungerecht empfinde, weil Billy Porter jemand ist, der als queerer schwarzer Mann seit Jahrzehnten etwas wirklich zum einen erleidet, weil er wirklich auch da sein, nicht ein Marketingkonzept durchzieht, sondern Teil seiner Identität und Teil seiner auch Community-Verortung zum Beispiel auf den roten Teppich bringt. Und der kriegt dann nicht die Plattform und nicht die Kohle. Und es geht natürlich immer um Kohle und um Verteilung. Ne? Es geht nicht darum, dass die beiden Gerechtigkeit aushandeln, sondern es geht darum, wer hat es mehr verdient, und ich finde, dann hat Billy Porter es mehr verdient.
Kann ich nachvollziehen, aber ist es dann nicht eine ähnliche Diskussion, wie es sie zuletzt auch gab um Benjamin von Stuckrad-Barre und MeToo, wo man sagte, also der soll jetzt ausgerechnet der Kämpferfilm, oh, Sophie fährt sich schon durch die Haare, ich merke, da ist eine, ich sah da hier, da wird ein größerer Gedanke gerade gesponnen.
Nee, ich habe einen fettigen Pony heute, deswegen habe ich es gerade.
Hat sie wirklich?
Okay. Ich weiß, das ist unangenehm. Da reden wir gleich noch drüber, Joko, dann ja, reden wir okay, privat drüber.
Privat.
Ich glaube, es ist ähnlich, es ist was Ähnliches, ja. Es ist die Frage, warum kriegt ein Mann das Spiegelcover zu einem großen MeToo-Skandal? Naja, weil er halt das Buch dazu geschrieben hat. Es ist ein ewiges, unzufriedenstellendes Schulterzucken, das sich nicht auflösen lässt. Frauen haben Recht, die sagen, das ist ungerecht. Und Fans von ihm haben Recht, die sagen, naja, aber er hat halt dieses Buch geschrieben. Was wollt ihr denn? Ihr habt einen ehemaligen Springer-Mitarbeiter geflippt. Das ist doch im Grunde, eigentlich sollten sich Feministinnen jetzt Jahrzehnte einfach auf die Schulter klopfen, bis sie einen Tennisarm haben, weil sie Benjamin von Stuckrad-Barre geflippt haben. Ist doch toll.
Bleiben wir mal im feministischen Bereich.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Könnte pro Tag 5 Mädels bumsen. Eklat im Auftritt von Jeremy Fragrance bei Festival. Werbepartner reagieren. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Nach sexistischen Aussagen bei einer Veranstaltung mit vielen jungen Besuchern schweigt Influencer Jeremy Fragrance. Das geschieht ihm tatsächlich relativ selten. Beim OMR-Festival in Hamburg, da war Jeremy Fragrance einer der Speaker und sprach da sehr über seinen, also das ist immer ein bisschen schwierig, das immer so in der Rückschau nochmal alles zusammenzufassen, was er da alles erzählt hat, aber er schwärmte von seinem, ich habe ein krasses Mindset, wisst ihr, ich habe ein krasses Mindset, also ich will ehrlich sein, ich könnte jeden Tag 5 Mädels bumsen, aber ich mach's nicht. So, ich könnte euch alle verarschen. Joko, du hast doch diesen Clip bestimmt auch gesehen und da gehe ich davon aus, da hast du gesessen und dachtest in dem Moment, super, guck mal, da ist noch einer anständig und ehrlich. Und du hast in die Hände geklatscht und hast gesagt, guck, siehst du, der könnte 5 Mädels bumsen. Ganz wichtig, ich zitiere an dieser Stelle. Aber er tut es nicht, weil er niemanden verarschen will. Hast du da auch gejubelt oder hast du da in dem Moment schon gedacht, na, das ist vielleicht gar nicht so toll, wie es von dem einen oder anderen im Saal rezipiert worden ist.
Also man muss sich definitiv den Clip anschauen, weil ich finde, man müsste auch das Gesicht des Interviewenden, der da ihm gegenüber sitzt.
Er trägt übrigens einen weißen Anzug wie Helmut Berger.
Oh ja.
Ne?
Ja, ja.
Also nicht der Interviewende.
Man wartet nur
wer
darauf,
hat ihn nochmal gleich interviewt?
Ich warte auf den Koksschiss bei Jeremy Fragrance, ehrlich gesagt.
Ja, wer weiß, wann das passiert. Ich fand es eher im Nachgang, und da kann man ja jetzt Jeremy Fragrance als Einzelposition herausstellen, und natürlich kann man das fragwürdig unglaubwürdig finden, was er da gesagt hat. Und das sollte man auch. Aber gleichzeitig, der Mann wurde eingeladen genau dafür, würde ich jetzt mal behaupten. Und da sitzen 5000 Leute vor einer Bühne, um sich diesen Mann anzuhören. Und wenn jemand, der am Hals von Menschen riecht und damit im Internet ein Superstar...
Das macht Joe Biden auch, das muss man natürlich
sagen. Ja, der Typ hat eine Absurdität in einer Klarheit, wo ich finde, was erwartet man denn? Also, dass er sich da hinsetzt und den Ukraine-Krieg beendet? Nein, sicherlich nicht so. Der Typ setzt sich dahin, weil er genau weiß, also ich würde ihm sogar unterstellen, dass er da vorbereitet reingegangen ist und sich diesen Satz vorher nochmal in die Hand geschrieben hat, dass er den auf gar keinen Fall vergisst, weil er wusste, danach, ernsthaft, ich glaube wirklich, ich glaube, der Typ ist so krass durchgeplant, was seine eigene mediale Darstellung angeht, dass er sich auch um sowas Gedanken macht und sich danach auch nicht entschuldigt, ist, glaube ich, auch ein Teil des Plans.
Der Kooperationspartner Aldi Nord ist natürlich entsetzt, weil sie ja gar nicht wussten, was der da alles sagen würde. Also ähnlich wie Adidas bei Kanye West fällt man aus allen Wolken und sagt, um Gottes Willen, wir ahnen ja gar nicht.
Hätte ich das gewusst, hätte ich nie Aldi-Werbung gemacht.
Genau, absolut. Sophie, also ich spreche ja nun auch mit der Autorin von Alte Weiße Männer. Wenn da jemand auf der Bühne sitzt und sagt, ich bumse eben nicht täglich 5 Mädels, weil ich will niemanden verarschen, dann ist das doch zunächst einmal charakterlich doch blitzsauber. Und da muss man doch sagen, klasse, das ist doch nett in einer Zeit, in der sowas andauernd geschieht. Ist er jetzt so besonders ehrlich oder sind die Zeiten auch einfach so extrem stumpf und abgewichst, dass sowas dann auch noch gefeiert wird, wenn einer auf der Bühne sitzt und so was sagt und davon erwartet, dass die Leute sagen, na klasse, toll gemacht.
Ich finde Jeremy Fragrance überhaupt... Seine Inhalte konsumieren ist ein bisschen wie ironisch Germany's Next Topmodel gucken, ne? Quote haben sie trotzdem am Ende. Ich verstehe das. Ich verstehe auch nicht so, ja, der hat das gesagt. Ist mir wahnsinnig egal, muss ich leider sagen. Das ist unglaublich unsexy für so einen Nachrichtenpodcast, aber ich kann kein Interesse an Jeremy Fragrance imitieren, weil das soll er machen, aber da sollte man eher über die Einladepolitik von OMR reden. Die haben sehr gutes PR gemacht dieses Jahr. Ich habe noch nie so viel über das OMR gehört wie dieses Jahr. Und der einzige positive Inhalt war der fantastische Vortrag von Luisa Neubauer. Der Rest war eher so ein bisschen Grundrauschen, auf das ich gerne hätte verzichten können.
Ist fast schade, dass sowas, was Jeremy Fragrance da veranstaltet, eine viel, viel größere Aufmerksamkeit bekommt als einen Beitrag von Luisa Neubauer. Und
als Boris Becker, wollte ich sagen. Als Boris Becker, der sagt, wie man eine Marke pflegt. Ja, der war auch auf der Bühne. Und ich habe gedacht, doch, der war da und ich war ganz überrascht, weil ich dachte, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ist mir in den letzten Jahren als Geschäftsmann gar nicht so, also positiv.
Mir schon, der hat mir ein paar spannende Investment-Tipps gegeben. Nein, ich möchte jetzt gerne einmal nicht den Fehler machen, dass man eine Frau hätte loben können und uns über zwei Männer redet. Ich würde gerne mein Statement zu Jeremy Fragrance damit beenden, dass man sich den fantastischen Vortrag von Luisa Neubauer auf dem OMR dieses Jahr angucken sollte. Gibt's bei YouTube.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Bleiben wir doch bei fantastischen Taten junger Frauen. Luisa Thomé hat einen sehr schönen Text in der Zeit geschrieben über die Bulli-Lüge, ihr Vanlife. Einfach losfahren und die Freiheit genießen. Denkste, Urlaub im eigenen Van ist stressig, unbequem und dann noch ziemlich teuer. Eine Abrechnung, ein, wie ich finde, sehr lesenswerter Text und der beginnt schon nach der ersten Nacht in unserem eigenen VW-Bulli, hätte ich es wissen müssen, als mein Freund mich am Morgen schockiert anschaute und nach der nächsten Notaufnahme googelte, als ich daraufhin einen Spiegel suchte, um festzustellen, dass mein rechtes Auge auf die Größe eines Tischtennisballs angeschwollen war und ebenfalls panisch wurde. Nach dieser Nacht hätte ich wissen müssen, dass das alles nicht gut enden wird. Ja, also jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht in diesem Sommer nach Portugal zu fahren, im eigenen T4 VW-Bulli, einfach diesen Text lesen und mal kurz darüber nachdenken, ob das wirklich das Richtige ist und ob man auch Teil dieser Vanfluencer-Community sein möchte. Sophie, inwiefern bist du angefixt, was das Thema Camping und Camping-Bully angeht? Hast du dich dafür entscheiden können?
Ich habe einmal in meinem Leben 2 Tage am Stück gezeltet. Das war mit 16 im Southside Festival. Am ersten Abend habe ich einen Tetrapack Weißwein aus Versehen in mein Zelt ausgekippt. Und seitdem bestehe ich vor allem auch...
Natürlich Weißwein.
Warum sollte man Urlaub ohne Sanitäranlagen machen? Ich verstehe es tatsächlich nicht. Also da bin ich auch... Ja, ich finde, das geschieht den Leuten recht. Wer denkt, der eigene Charakter könnte dadurch aufgewertet werden, dass man sich einen Volkswagen ausbaut, hat zu wenig Bücher gelesen.
Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Bei mir in der Familie ist da durchaus jemand, der das macht. Aber ich muss auch sagen, ich würde jedes Belmont-Hotel vorziehen. als
natürlich auch Belmonte, klar.
Ja, wenn wir schon Werbung machen, dann unbezahlte Werbung machen, dann wenigstens für sowas, als auch nur eine Nacht in irgendeinem Zelt oder in einem Van. Das ist null, mein Leben.
Warum sollte man sich krustig fühlen wollen im Urlaub?
Ja, ich war mal 2 Tage in Holland an der See campen. Da hat mein bester Freund das Mädel, von dem ich dachte, dass man da vielleicht in dem Urlaub zusammen könnte, dann mir das Mädel ausgespannt. Die Duschen waren eine Vollkatastrophe. Ich bin nachts alleine durch die Dünen gelaufen und hab mich besoffen. Vielleicht ist das auch ein zu traumatisches Erlebnis gewesen, dass ich da irgendwas Positives abgewinnen könnte. Ich finde, diese Busse haben eine gewisse Ästhetik für mich und ich liebe auch diese ganzen, du kriegst ja mittlerweile sogar schon für einen Porsche ein Dachzelt, also vom Porsche selber bekommst du ein Dachzelt angeboten.
So, jetzt reden
seitdem
wir.
Seitdem campt Ulf Poschert.
Ja, ja, sehr schön, also toll.
Aber dieser Hype ist irgendwie, glaube ich, auch so durch, dass ich es mutig finde, zum jetzigen Zeitpunkt da nochmal was drüber zu schreiben. Vielleicht aber auch mit der richtigen Annahme, dass man sich dann irgendwann auf diesen Hype hat setzen lassen oder sich davon beeinflussen lassen und dann feststellt, dass das richtige Scheiße ist.
Ja, wobei der Hype ist ja über Corona ja nochmal ganz neu entfacht worden. Stichwort Individualverkehr. Es wurde ja dann nicht mehr geflogen. Man erinnert sich, ne? Man hat vieles glücklicherweise auch verdrängt. Es wurde ja nicht mehr geflogen. Man hat nicht mehr mit, ja was denn? Individualverkehr oder was war? Oder was das?
Joko hat mir gerade beim Wort.
Individualverkehr ist nicht... Individualverkehr ist nicht Helmut Berger im Aufzug.
Ich finde es witzig.
Zu Harald Schmidt.
Ich finde es wirklich witzig.
Ja.
Ich möchte übrigens, ich weiß gar nicht, ob das Thema Vanlife auf dem wirklich fantastischen Instagram-Account von Laura Larsson noch ein Thema ist, die ja den tollen Podcast hat zum Scheitern verurteilt. Die hat sich mit ihrem Mann zum Zeit von Corona angefangen, einen Van auszubauen und die hat über das geredet, wie sie über alles redet, nämlich so mit einem Selbsthass, der wahnsinnig unterhaltsam ist, weil sie meinte, Fenster wollten wir kaufen, hat nicht geklappt gehabt. Also es ist alles sehr anstrengend. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das weitermachen wollen. Ich hoffe sehr, dass sie dieses Van-Ding noch weiter verfolgt oder vielleicht ist es auch heimlich gestorben, aber das war ganz, ganz toll und lustig, das zu sehen, wie sehr sie sich selbst hasst beim Versuchen, Van auszubauen.
Das kann ich so gut verstehen, weil ich zu all diesen Dingen auch komplett nicht in der Lage bin. Wir kriegen es ja noch, ich meine, wir sind seit 5 Jahren hier in der Wohnung und wir haben im Schlafzimmer seit 5 Jahren keine Vorhänge und Niki hat mal einmal einen Versuch gestartet, fürs Wohnzimmer Vorhänge zu kaufen. Das hat sie dann auch durchgezogen, aber die Vorhänge sind ungefähr 25 Zentimeter zu kurz, sie sehen aus wie Harry Styles Hosen beim Konzert. Das ist, also sieht alles todesbeschissen aus. Die Vorstellung, dass sie und ich uns ein Van kaufen und dann, also das ist wirklich alles eine Katastrophe. Also auch immer lieber das Hotel, ja, unbedingt.
Du könntest vor allen Dingen auch nie mehr bei mir im Sommerurlaub aufschlagen, weil du wärst halt im Campervan unterwegs.
Und es ist wirklich schön, mit Joko Urlaub zu machen, Sophie.
Habe ich von vielen Leuten gehört.
Ja, Joko ist ein sehr großzügiger und sehr herzlicher, wirklich ganz toller Mensch, mit dem man hervorragend Urlaub machen kann und mit dem man, wie ich ja auch schon gehört habe, hervorragend podcasten kann. Was ich übrigens interessant fand im Zusammenhang mit eurem Podcast, der an dieser Stelle ja nochmal dringend erwähnt werden möge, ist, dass Joko angefragt worden ist damals für dein Buch Alte Weiße Männer,
ja.
Sich aber nicht getraut hat, Schiss gehabt, ja. Er hat einfach Schiss aber gehabt, Schiss Joko, gehabt. Warum hast du dich nicht getraut?
Tatsächlich war das der Einstieg in unser Kennenlernen, dass ich gesagt habe, ich hatte einfach Schiss, dass man, also ich hätte mir zugetraut mitzumachen, aus dem einfachen Grund, weil ich schon glaube, dass wir uns da meinungsmäßig sehr nah sind, Sophie und ich, aber ich hatte Angst, dass ich mich aufgrund der Haltung, die Sophie damals, sag ich mal, öffentlich mitgebracht hat, dass ich mich versuche, es wird sehr, sehr, sehr komplex, ich hoffe, ich kriege es in die richtige Reihenfolge gebracht, versuche, dieser Haltung gerecht zu werden, aber dadurch so sehr von meinem eigentlichen Ich entferne, dass ich in eine Falle reinlaufe, ohne es zu merken und im Nachgang bereuen könnte, dass ich es getan habe, wo ich geglaubt hätte, vielleicht doch einen Punkt hätte machen zu können als Mann in diesem Buch. Und ich habe ihr das da ehrlich gesagt und Sophie hat ganz, ganz toll darauf geantwortet und hat gesagt, so witzig, dass du das so formulierst, weil das ist genau das, was ich nicht mehr möchte, dass Leute Angst vor mir haben, weil das eine Zeit lang auch ein Thema war.
Joko, ich hatte dieselbe Anfrage und kann dir aus Erfahrung sagen, ich bin genau in diese Falle getappt. Und
ich wollte gerade große Props an Micky geben, weil Micky sich da oft sehr drauf eingelassen hat und damals auch schon wissend um mich und meine damalige dolle Krawalligkeit, was glaube ich auch dem Thema gut getan hat.
Ich habe es aber auch aber gar nicht bereut. Ich habe es auch nicht bereut.
Nee, aber ich hatte den Eindruck, wir haben nochmal im Nachhinein über das Kapitel geredet und du hast da auf jeden Fall inhaltlich oder ich sag mal autorische total berechtigte Kritik dran gehabt aus deiner Warte und ich habe aus meiner Warte dann erklärt, warum das nötig war. Und ich glaube, fürs Thema war es toll. Und es gab so ein paar zwischenmenschliche Beziehungen zu manchen von den Männern, die ich da porträtiert habe, die drunter gelitten haben. Aber die wichtigen, dich zum Beispiel, habe ich rübergerettet ins echte Leben, in meine bald anfangenden 30er. Und dann wird alles anders.
Ich finde ja sowieso, dass, also ich meine, im besten Falle wir alle, aber du ja auch als öffentliche Person ja auch nochmal eine Entwicklung genommen hast. Wäre andererseits auch sehr schade, wenn nicht. Ich meine, das Buch ist ja mittlerweile auch schon 6 Jahre alt. 5 Jahre? Ich weiß gar nicht genau. Ja, irgendwie um den Dreh rum. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass ihr beiden diesen Podcast zusammen macht. Und als ich hörte, dass diese Paarung entstanden ist, da habe ich das auch sofort verstanden, weil eine gewisse Gegensätzlichkeit ist ja zunächst einmal auch sehr spannend. Aber da ich euch beide als sehr herzliche, warmherzige Menschen kennengelernt habe, war mir auch gleich klar, dass es etwas ist, an dem wir alle in Zukunft sehr viel Freude haben werden. Von daher finde ich es cool, dass ihr es macht.
Sehr nett.
Finde es schön und muss euch leider jetzt aus dieser Folge hinaus geleiten, denn ich gehe jetzt mit meiner Frau einen Kaffee trinken. Das werdet ihr aber sicherlich
das nachvollziehen. Das finde ich eine ehrliche Antwort. Man könnte jetzt alles sagen, ich habe noch, ne, weiß ich nicht, was das ist.
Ich will jetzt einen Kaffee trinken.
Finde ich gut. Ja, ich wünsche, das könnte ich auch sagen.
Ja.
Nee, wir müssen noch eine Podcast-Folge.
Wir machen noch eine Podcast-Folge.
Ich möchte aber auch zum Abschluss eine nette Sache sagen. Ich wollte die eigentlich immer mal privat per WhatsApp schreiben und dann dachte ich, aber irgendwann werde ich es ja doch terminlich mal schaffen, endlich in diesen Podcast von dir zu kommen. Ich glaube, du verstehst es nicht falsch, weil du, glaube ich, genau wie ich eine große Liebe zu gutem Privatradio hast. Ich finde, du machst mit deinem Podcast, ihr macht mit diesem Podcast alles, was an Privatradio früher nicht scheiße war. Und das ist so toll.
Das nehme ich dankend an und ich glaube, ich verstehe, was du meinst und freue mich darüber.
Ich habe Angst, jetzt auch was Positives zu sagen und das dann komplett zu verkacken. Deswegen sage ich einfach nur, Micky, du weißt, wie sehr ich dich liebe und ich freue mich, wenn wir uns bald mal privat wiedersehen.
Ja, da bitte ich aber auch ganz herzlich drum. Da würde ich mich bei euch beiden drüber freuen und wünsche euch
Küsse an Micky.
Ja. Die werden sofort ausgerichtet. Ich soll euch auch natürlich herzen und küssen, bevor ich das vergessen habe. Sie ist großer Fan von euch beiden. Dankeschön. Macht's gut.
Danke dir.
Schönes Wochenende.
Liebe Grüße.
Ihr Mäuse. Ciao.
Prost, tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.